Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Eileiterschwangerschaft. Was tun, wenn das Wunder plötzlich woanders wächst? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind in Folge 2 der gynäkologischen Erkrankung. Da schauen wir uns heute mal die Eileiterschwangerschaft an. Wie kann es zu einer Eileiterschwangerschaft überhaupt kommen? Was passiert da? Und was kann oder muss ich tun? Wie sieht eine Behandlung aus? Manchmal ist es sogar ein Notfall. Und wie verhalte ich mich da? Und was zum Beispiel hat auch Endometriose mit Eileiterschwangerschaft zu tun? Was kann ich tun, um ein Risiko, eine Eileiterschwangerschaft zu bekommen, zu minimieren? Alle diese Fragen, die klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und ihr Name? Susanne Marlett Wegmann. Also, würde ich sagen, los geht's. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie bei Rezeptfrei sind und sage herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo, Frau Wegmann.
Einen schönen guten Morgen.
Genau. Wir wollen ja heute über Eileiterschwangerschaft reden. Was genau. Ist denn das? Hört sich ja erstmal auf jeden Fall nicht richtig an.
Da haben Sie auch vollkommen recht. Das ist auch nicht richtig. Normale Schwangerschaften werden ja in der Gebärmutter ausgetragen. Und bei einer Eileiterschwangerschaft ist es dazu gekommen, dass sich die Schwangerschaft leider fälschlich eingenistet hat und sich beginnt, im Eileiter zu entwickeln. Und das, wie sich das schon anhört, kann halt doch zu schwerwiegenden Komplikationen führen.
Okay, fragen wir erstmal so, wie kann denn sowas passieren?
Ja, also es ist so, dass quasi, wenn es zu einer Schwangerschaft kommen soll, findet quasi der Eisprung statt. Das passiert am Eierstock. Und die springende Eizelle, die wird dann vom sogenannten Eileiter aufgenommen. Und in der Zwischenzeit hat im besten Fall Geschlechtsverkehr stattgefunden. Und die männlichen Samenzellen, die sind gewandert durch die Gebärmutter bis zum Eileiter. Und im Eileiter findet dann die eigentliche Befruchtung statt. Das heißt, Ei und Samenzelle verschmelzen. Und dann dauert oder kommt es quasi zum sogenannten Rücktransport. Das heißt, binnen 3 bis 5 Tagen wird dann die befruchtete Eizelle vom Eileiter in die Gebärmutter normalerweise transportiert und fängt an, sich dann an der richtigen Stelle einzunisten. Und bei der Eileiterschwangerschaft ist es dann doch leider so, dass dieser Transportweg, warum auch immer, nicht so richtig funktioniert und die befruchtete Eizelle sich dann im Eileiter einnistet und dann beginnt zu wachsen und ja, dann halt leider zu Komplikationen führen kann.
Ah, okay. Also die Eizelle schafft sozusagen den Weg nicht in die Gebärmutter und bleibt im Eileiter. Okay.
Genau.
Das ist natürlich ungünstig. Und woran merke ich? Also merkt man das denn?
Oder? Die Frauen, die merken das schon. Also erstmal läuft für die Frau alles ganz normal ab, wie wenn eine normale Schwangerschaft eingetreten ist. Das heißt, die Menstruation bleibt aus. Und dann machen ja die Frauen üblicherweise einen Schwangerschaftstest und dieser fällt auch erstmal positiv aus. Das heißt, die Frau ist in der Regel eigentlich erstmal glücklich und im besten Fall ist sie glücklich und freut sich.
Ja.
Aber im späteren Verlauf der Eileiter ist, Sie können sich das vorstellen, ist ungefähr so dick wie der schlanke kleine Finger einer Frau. Und man weiß ja, am Ende der Schwangerschaft wird ein Kind zwischen 3 und 4 Kilo schwer, dass dieses zarte Organ nicht in der Lage ist, die Schwangerschaft auszutragen.
Diverse Platzprobleme.
Genau, kann man sich ja vorstellen. Und das heißt, dass, wenn die Schwangerschaft sich dann in den ersten Wochen entwickelt, bekommen die Frauen meistens auf der Seite, wo die Schwangerschaft im Eileiter sitzt, auch Schmerzen und häufig auch beginnend eine zarte Schmierblutung, weil einfach das hormonelle Gleichgewicht nicht stimmt. Das heißt, so diese typische Trias, so nennen wir das, aus einseitigen Unterbauchschmerzen, positiven Schwangerschaftstest und leichter vaginaler Blutung ist schon immer ein Hinweis auf eine Eileiterschwangerschaft.
Okay, und dann geht man als Frau wahrscheinlich zu seinem Gynäkologen?
Zum Gynäkologen oder in die Rettungsstelle, genau. Und was passiert dann? Wir machen dann den üblichen vaginalen Ultraschall und sehen für die Schwangerschaft entsprechend leider keine Schwangerschaftsanlage in der Gebärmutter und können tatsächlich sonografisch dann Auffälligkeiten im Bereich der Eileiter sehen, was meistens Ringstrukturen sind oder wenn es quasi schon etwas vorangeschritten ist und zu Schwierigkeiten kommt, auch manchmal schon freie Flüssigkeit im kleinen Becken.
Okay. was passiert dann? Also wie geht es dann weiter?
Genau, also nicht jede Eileiterschwangerschaft ist gleich lebensbedrohlich. Häufig ist es auch so, wir sind ja doch manchmal sehr, sehr früh in der Schwangerschaft oder wir sehen manchmal sehr, sehr früh die schwangeren Patienten. Mhm. In der Regel wird immer auch noch das sogenannte Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG, bestimmt. Und da kann man auch sagen, ab einem gewissen Wert, der ist meistens so zwischen 1500 und 1800, sollte man in der Regel eine Schwangerschaftsanlage in der Gebärmutter sehen. Das nennen wir meistens erstmal den sogenannten Schwangerschaftssack. Das ist quasi wie so ein kleines, rundes Bläschen, was wir da sehen können. Mhm. Genau. Und also wenn die Frauen zu uns kommen, positiver Schwangerschaftstest, Unterbauchschmerzen, wird in der Regel erstmal dieses Beta-HCG bestimmt. Weil, wenn das angenommen noch ganz, ganz niedrig ist und die Frau, die ist vielleicht erst 2-3 Tage quasi über der üblichen Regelblutung, heißt das noch nicht gleich, dass es sich auch um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Mhm. Sollte die Frau jetzt aber schon weiter sein, zum Beispiel 6+5 Schwangerschaftswoche und wir haben ein relativ hohes Beta-HCG und man sieht nichts in der Gebärmutter, also zumindest keine Schwangerschaftsanlage, ist das schon sehr typisch. Und genau, wir würden dann schallen und gibt es dann auf. Und wir sind uns schon sehr, sehr sicher, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Dann wiederum gibt es verschiedene Optionen der Therapie, was man mit den Frauen besprechen kann. Ganz wichtig ist, dass man diese Eileiterschwangerschaft behandeln muss, weil in den meisten Fällen einfach mit Abwarten es nicht getan ist. Also quasi, man muss auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass diese Schwangerschaft nicht weiter besteht, weil das kann quasi wirklich zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen.
Okay, also da muss man eingreifen im Prinzip.
Man muss eingreifen, beziehungsweise es gibt eine Sonderform der Eileiterschwangerschaft, das nennt sich der sogenannte spontane Tubar-Abort, also quasi das selbstständige Absterben dieser Schwangerschaft im Eileiter. Da muss man tatsächlich nichts machen. Mhm. Diese Frauen sind aber insgesamt auch meist sehr symptomarm, also die haben keine Schmerzen, das hat man im Ultraschall nur dieses auffällige Areal gesehen. Mhm. Das Schwangerschaftshormonwert, dieser Schwangerschaftshormonwert, der ist meistens nicht so hoch und der fällt quasi in den weiteren Kontrollen auch von selbst ab. Das heißt, der Körper reguliert das selber. Ah, in diesen Fällen ist quasi nicht unbedingt eine therapeutische Intervention notwendig, aber man muss das halt wirklich gut kontrollieren, bis wirklich der Schwangerschaftshormonwert bis unter die Nachweisgrenze abgefallen ist. Die zwei anderen Methoden, was man sonst therapeutisch macht, sind entweder eine operative Entfernung der Eileiterschwangerschaft oder eine medikamentöse Behandlung.
Okay. Genau. Wie sieht denn so eine Operation aus? Also da gehen Sie denn...
Genau, also die operative Methoden, das macht man heutzutage immer minimalinvasiv. Das heißt quasi über das sogenannte Schlüsselloch operieren. Die meisten Frauen können sich immer was darunter vorstellen, wenn wir sagen, das ist so, wie man heutzutage einen Blinddarm entfernt. Ah, okay. Das heißt, man geht quasi über den Bauchnabel der Frau mit einer Kamera ins Innere des Bauches hinein und kann sich das gesamte Innere des Bauchraums spiegeln und sucht sich dann quasi den Eileiter auf, der quasi mit der Schwangerschaft betroffen ist. Und auch da gibt es wieder zwei oder beziehungsweise drei verschiedene Formen der eigentlichen Operation. Gerade bei jungen Frauen bestehender Kinderwunsch sind wir immer daran organisiert, organerhaltend zu operieren.
Ja,
das heißt, man sucht sich den Eileiter auf und über der betroffenen Stelle, wo die Schwangerschaft sitzt, wird der Eileiter ein ganz kleines bisschen aufgeschlitzt und man spült und saugt dann quasi das Schwangerschaftsmaterial heraus, also beziehungsweise saugt das ab.
Okay.
Genau. Und lässt dann quasi den Eileiter im Bauch der Frau und die Wundheilung reguliert dann das Weitere.
Und der Eileiter bleibt dann danach auch intakt, ja, oder?
Der Eileiter bleibt intakt und ist im allerbesten Fällen auch wieder funktionstätig, genau. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass diese Eileiterschwangerschaften ganz am Rand des Eileiters sitzen, also da, wo quasi der Eileiter sonst die befruchtete Eizelle aufnimmt. Da kann man quasi manchmal diesen Eileiter, wir nennen das auch ausmelken. Da wird quasi das Schwangerschaftsmaterial einfach in den Bauch hinein gedrückt quasi und damit vollständig entfernt und dieses Material können wir dann absaugen.
Ja.
Genau, und es gibt aber leider auch manchmal die Fälle, die dann halt doch schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, wo es sich doch schon um eine relativ große Schwangerschaft handelt, wo der Eileiter einfach schon so, ich sag mal, zerstört ist in seiner normalen anatomischen Architektur, dass man den auch überhaupt nicht erhalten kann. Das sind eher die selteneren Fälle, aber wenn der wirklich ganz, ganz destruiert ist, macht es manchmal auch im Sinne der Frau leider keinen Sinn, den zu erhalten, sondern der würde dann manchmal auch als ganzes Organ entfernt.
Mhm. Aber dann hat man ja zwei Eileiter, oder?
Man hat zwei Eileiter,
also
genau.
Also man könnte immer noch schwanger werden.
Absolut. Das heißt nicht, wenn wir die eine Seite quasi entfernen, dass die Frau nicht ganz normal über die andere Seite schwanger werden kann.
Okay. Mhm.
Das sind immer die Dinge, die wir auch vorher im Gespräch mit den Frauen besprechen. Wenn man eine Eileiterschwangerschaft operativ entfernt und das Organ erhält, trotz der vollständigen Entfernung setzt man ja einfach durch diesen Operationsschnitt wieder eine ganz kleine Narbe im Eileiter. Und das kann ja auch wieder zu Verklebungen und zu Verwachsungen im Eileiter führen. Und das Risiko, dass man dann auf dieser Seite erneut eine Eileiterschwangerschaft bekommt, die ist gar nicht so gering. Also die wird in der Literatur ein bisschen unterschiedlich angegeben, aber so die meisten Autoren einigen sich so auf die 15%, dass man dadurch wieder das Risiko hat, eine Eileiterschwangerschaft zu bekommen. Und deswegen manchmal bei sehr, sehr gravierenden Befunden, also wenn der Eileiter doch schon sehr zerstört ist, hat man manchmal einfach ein ganz, ganz hohes Risiko auf dieser Seite, wieder eine Eileiterschwangerschaft zu bekommen oder einfach auch durch postoperative Verwachsungen von dieser Seite gar nicht schwanger zu werden, sodass man sich manchmal wirklich dann doch dafür entscheidet, auch das Organ ganz zu entfernen.
Ja.
Genau.
Okay. Und dann haben Sie noch gesagt, Medikamente kann man auch nehmen. Was gibt es denn da für Medikamente?
Ja, das übliche Medikament, was man da gibt, das ist das sogenannte Methotrexat. Mhm. Methotrexat ist ein Chemotherapeutikum. Das würde man den Frauen quasi als Einmalinfusion geben. Und dieses Medikament induziert dann quasi den selbstständigen Abbau dieser Eileiterschwangerschaft. Das ist immer so, die Frauen können dieses Medikament bekommen und die bestellen wir dann nach 5 Tagen nochmal ein, auch wieder zur Kontrolle dieses Schwangerschaftshormons. Mhm. Das ist quasi unser Parameter, an dem wir mitverfolgen können, ob quasi auch die Schwangerschaft sich abbaut. Weil wenn dieser Wert gut abfällt, dann weiß man auch, okay, das Medikament hat gegriffen.
Ja.
Auch da ist in seltenen Fällen nochmal eine zweite Gabe notwendig, aber in den allermeisten Fällen klappt das sehr gut.
Okay, und danach kann man ja dann eigentlich dann sowieso schwanger werden, weil ja beide Eier...
Also nicht sofort. Nee. Ich sagte ja schon, Methotrexat ist ein Chemotherapeutikum. Mhm. Das ist vor allen Dingen ein sogenannter Folsäure-Antagonist. Und Folsäure ist für die Schwangerschaft ein sehr, sehr wichtiges Vitamin.
Ja, stimmt.
Das sorgt nämlich, sorgt nämlich in der Embryonalentwicklung dazu, dass sich beim Kind der Rücken verschließt.
Ah, ja, das ist gut.
Und es könnten quasi wirklich schwerwiegende, ich sag mal, Rückenmarksfehlbildungen, dieser üblich gebräuchliche Begriff des offenen Rückens, könnte auftreten, wenn man relativ zeitnah nach Gabe von diesem MTX wieder schwanger wird. Das heißt, wir empfehlen mindestens ganz streng 3 Monate Verhütung nach Applikation dieses Medikaments, besser noch 6 Monate.
Okay.
Und wir geben den Frauen, wenn wir mit Methotrexat behandeln, auch nochmal Folsäure als Medikament mit, dass die Frauen das schon nehmen. Aber die Empfehlung, das doch etwas Karenzzeit bis zum Eintreten des nächsten, der nächsten Schwangerschaft, ist da schon höher.
Okay, ja, da sollte man dann vielleicht überhaupt nur mal sicher gehen.
Genau. Und schlussendlich muss man halt mit den Frauen das immer ganz klar besprechen. Es eignet sich nicht jede Frau für nur die eine oder die andere Operationsmethode. Mhm. Gerade manchmal sehen wir Frauen, die sind vielleicht 42 Jahre alt, das ist jetzt die erste Schwangerschaft. Der Wunsch nach Kindern ist sehr, sehr hoch. Die Frauen sagen, nein, ich habe jetzt kein halbes Jahr Zeit zu warten. Mhm. Für die Frauen ist manchmal dann halt die operative Methode die bessere, weil man da doch etwas zeitnaher wieder versuchen kann, schwanger zu werden.
Mhm.
Auf der anderen Seite sehen wir ja auch manchmal eine 43-jährige Patientin, die vielleicht schon 3 oder 4 Kinder hat und sagt, okay, hat jetzt in meine Familienplanung immer nicht mehr so ganz gut gepasst. Und die sagen, okay, mir geht es gut, ich würde gerne lieber das Medikament einnehmen und für mich sind ein halbes Jahr Verhütung dann sowieso kein Problem. Also das ist natürlich am Ende immer auch eine Individualentscheidung und man muss es auch immer ganz klar von dem klinischen Befund abhängig machen. Also wenn eine Frau wirklich kommt und sie hat massive Schmerzen und vielleicht schon durch den Beginn des Aufreißens des Eileiters ganz viel Blut im Bauch, da kann man dieses Medikament auch nicht mehr
geben.
Das ist dann ganz dringend ein operativer Befund.
Ja.
Wenn aber die Frau wirklich kreislaufstabil ist, wir sehen im Ultraschall keine freie Flüssigkeit, sie hat keine Schmerzen, ist das auch immer eine gute Option, quasi das Medikament zu geben.
Mhm. Wie Sie gerade gesagt haben, wenn dann so Blutung in den Bauchraum, das kann ja unter Umständen auch lebensgefährlich werden, oder?
Da haben Sie absolut recht. Die Eileiterschwangerschaft ist eins der wenigen, aber doch gynäkologischen Notfälle. Also genau, es ist sehr selten, dass wir so ganz gravierende Eileiterschwangerschaften sehen, aber die können quasi wirklich, wir nennen das rupturieren, also der Eileiter kann reißen und da kommt es zu Blutungen in den Bauchraum. Und wir haben wenige Fälle im Jahr, aber dennoch begegnen uns jedes Jahr wieder Fälle, wo die Frauen wirklich kommen mit reichlich Blut im Bauch und da kann mal schnell 1 bis 2 Liter zusammenkommen. Oh, und ja, das sind okay. Dann wirklich auch Notfälle, die wir umgehend sofort operieren müssen.
Ja.
Genau. Um da die Frau auch gut zu versorgen.
Ja, genau, hört sich so an. Gibt es denn irgendwelche Risikofaktoren für so eine Eileiterschwangerschaft?
Ja, tatsächlich. Und das Gemeine ist, dass diese Risikofaktoren den meisten Frauen gar nicht so bewusst sind. Ah. Ganz häufig führen also gynäkologische Infektionen zu Verklebungen in diesem Eileiter. Ganz häufig sind da die sogenannten Chlamydien. Ah. Chlamydien sind ein Bakterium, was sich quasi über den Geschlechtsverkehr überträgt, gilt auch als sexuell übertragbare Erkrankungen. Mhm. Erkrankungen meine ich. Und das Gemeine an dieser Infektion, dass es bei den meisten Frauen subklinisch abläuft. Das heißt, die Frauen, die haben gar nicht gemerkt, dass sie sich überhaupt mal infiziert haben mit diesem Bakterium oder sie hatten vielleicht nur ganz leichte Unterbauchschmerzen oder vielleicht mal einen ganz harten Ausfluss.
Ja.
Und dieses Bakterium kann aber durch diese Infektion im Bauchraum wirklich dazu führen, dass sich die Eileiter verkleben und es dann halt zu diesem Risiko der Eileiterschwangerschaften kommt.
Okay.
Weitere Risiken sind Voroperationen. Also tatsächlich kann jede Operation im Bauchraum zu sogenannten Verwachsungen führen. Und wenn es Verwachsungen gibt, die dann den Eileiter in irgendeiner Art und Weise einengen, das ist ein Risiko. Und aktuell ja auch in den Medien immer, oder es rückt ja immer mehr in den medialen Mittelpunkt, ist die sogenannte Endometriose.
Ja, ja, genau.
Genau, Endometriose ist eine zwar gutartige Erkrankung vom Genitale, kann aber doch auch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen. Wir Gynäkologen nennen die Gebärmutterschleimhaut auf schlau das Endometrium. Und im Bauchraum versprengtes Schleimhautgewebe ist dann die sogenannte Endometriose.
Ja.
Und diese Endometriose macht häufig zyklussynchron auch Schmerzen, weil diese kleinen Herde, die auch außerhalb der Gebärmutter sitzen können, mit bluten und die machen dann auch wieder so einen Entzündungsreiz. Und auch das kann wiederum zu Verklebungen und Vernarbungen führen, was manchmal auch dann leider in eine Eileiterschwangerschaft mündet.
Okay.
Und hin und wieder sehen wir leider auch Eileiterschwangerschaften nach künstlichen Befruchtungen. Auch da ist die Rate der Eileiterschwangerschaften etwas höher als auf natürlichem Wege. Genau.
Okay, gut. Wenn ich jetzt eine Eileiterschwangerschaft verhindern will, also sollte ich auf jeden Fall keine Chlamydien bekommen?
Genau.
Gibt es da irgendeinen Schutz? Also
genau. Also natürlich. Ja, natürlich, das ist Variante Nummer 1, aber die zweite Variante ist einfach natürlich geschützten Geschlechtsverkehr zu haben.
Ja.
Also das Kondom ist da einfach die beste und auch einfachste Methode der Wahl. Und junge Frauen, die sexuell aktiv sind, ich glaube bis zum 25. Lebensjahr, können sich auch einmal jährlich beim Gynäkologen screenen lassen mit einer Urinuntersuchung auf Chlamydien.
Okay.
Das bezahlt die Krankenkasse, das ist kostenlos. Und wenn man da quasi positiv wäre, kann man die Chlamydien antibiotisch ganz einfach behandeln und dann natürlich auch eine gewisse Vorsorge tragen. Aber einfach geschützter Geschlechtsverkehr ist das A und O,
okay.
Mit dem man das verhindern kann. Genau.
Alles klar. Gibt es sonst irgendwas? Also kann ich irgendwas noch mit meiner Ernährung oder Bewegung machen? Das ist irgendwie...
Man sollte vor allen Dingen nicht rauchen. Wir sehen die Eileiterschwangerschaften tatsächlich auch häufig bei Raucherinnen. Im Inneren des Eileiters gibt es so kleine Härchen. Und diese Härchen, die bewegen sich und transportieren die Eizelle dann in Richtung Gebärmutter.
Ja.
Und die Theorie ist, dass Rauchen diese Beweglichkeit dieser Härchen etwas lähmt. Dass, dass dann einfach aufgrund des Rauchens wahrscheinlich die Eizelle nicht so gut vorwärts transportiert wird. Also, genau.
Also wie man es dreht und wendet, Rauchen bleibt einfach ungesund.
Ja, daran gibt es leider nicht viel zu rütteln.
Okay.
Genau.
Ja, okay, prima. Ich glaube, da habe ich einen sehr guten Überblick gewonnen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Thema?
Abschließend sage ich immer zu den Frauen, auch wenn wir sie operieren mussten und den Eileiter entfernen oder selbst die Frauen mal eine schwerwiegende Chlamydieninfektion hatten und wir zum Beispiel auch in der Operation sehen, dass auch der zweite Eileiter nicht gut aussieht. Wir versuchen wirklich den Frauen immer ganz, ganz viel Mut zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Frauen trotzdem weiterhin ein gesundes Kind austragen können, das ist sehr, sehr gut.
Mhm.
Und selbst wenn, ich sag mal, beide Eileiter einfach vom Blick her nicht so gut aussehen sollten.
Mhm.
Wir haben ja heutzutage mit den Kollegen, die wirklich exzellente Reproduktionsmediziner sind, Gott sei Dank einen wunderbaren Umgehungsweg der Eileiter. Also die Frauen, die können im Notfall halt auch mit Hilfe von reproduktionsmedizinischen Maßnahmen wirklich sehr, sehr gut schwanger werden. Okay. Also selbst Frauen, die ein oder zwei Eileiter-Schwangerschaften hatten, die, klar, das ist natürlich emotional und in der Situation immer erstmal schwierig zu verarbeiten, aber ja, die haben für ihr ganzes Leben trotzdem eine gute Prognose, okay, ein gesundes Kind auszutragen. Und das versuchen wir auch immer unseren Frauen mitzugeben, bevor wir sie entlassen. Also das ist natürlich immer in der einen Situation immer erstmal klar, ne? Emotional nicht einfach zu verarbeiten, aber die Perspektive sieht gut aus.
Okay, also es gibt Hoffnung. Es gibt immer
ja,
Hoffnung.
Auf jeden Fall.
Okay, das hört sich gut an. Ja, dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank, Frau Wegmann, dass Sie mich hier so gut aufgeklärt haben.
Ja, gerne. Und an die Frauen draußen, ja, positiver Schwangerschaftstest, Unterbauchschmerzen und Schmierblutung bitte abklären lassen,
okay,
damit es dann nicht der Notfall wird.
Alles klar, vielen Dank.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.